Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Jetzt komme ich, alles wird gut. Also ich habe das so gemerkt, in letzter Zeit begrüße ich auch selber immer Leute wieder so mit, na, alles gut? Ne? Ich weiß, habe das auch schon gemerkt, ne? Das ist so, ist im Moment so ziemlich in dieser Spruch, ne? Na, alles gut? Doch, nö, ne? Wann ist schon mal alles gut? Wer geprahlt. Aber ich habe euch einen Satz aus der Bibel mitgebracht, der genau das ausdrückt. Hier aus Römer Kapitel 8, Vers 28. Was auch immer geschieht. Das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil, zu ihrem Guten dienen. Das ist immer eine Aussage, oder? Und da steht wirklich alles. Also ich habe nochmal nachgeguckt. Da steht wirklich alles. Also das irgendwie, da wird wirklich so ganz groß was rausgehauen. Ja, und so, alles wird gut. Alles wird gut. Jetzt haben wir gerade so die Geschichten gehört, mit Krankheit und ihr kennt eure eigenen Thematiken und so, ne? Und ich beschäftige mich schon ein bisschen länger so mit dieser Aussage, mit dieser Wahrheit. Und ich habe, je länger ich mich damit beschäftige, gemerkt, wie stark ich selber problemorientiert lebe. Ne? Also irgendwas läuft schief. Sofort verschlechtert sich meine Laune. Das geht ganz schnell. Ja? Jetzt bin ich, glaube ich, jetzt auch nicht relativ emotional, relativ stabil, dass man das nicht vielleicht immer sofort so anmerkt, aber ich merke es ja. Ne? Also, ich weiß ja, was bei mir selber dann abgeht. So, ne? Ich habe so gemerkt, und ich merke es bei anderen auch, wir hatten gestern so Gespräche, und da ging es zum Beispiel um, was ist, wenn ich morgens schon den Zug verpasse zur Arbeit? Was macht das mit mir? Ne? Ich will mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, Fahrrad ist platt. Was macht das mit mir? Mit meiner Laune? Mit meinem Mut, in den Tag zu starten? Mit meiner Freude, mit meiner Zuversicht, mit meiner Fröhlichkeit, mit meiner Aktivität? Ne? Also, mit meinem Gefühl von Dankbarkeit oder eben nicht? Ne? Also, wie schon kleine Dinge, Probleme mich beeinflussen. Wenn man so kleinere Kinder hat, das kann ich mir noch sehr gut daran erinnern, wenn die dann so zur Schule gingen oder so, dann merkte man, es gibt Probleme in der Klasse. Irgendwie wurden sie ausgegrenzt oder irgendwas. Boah, was hat das mit meiner Laune gemacht? Also, zumal, ich fand das damals schon immer, wenn man merkt, bei Kindern, die erleben das so zum ersten Mal, da wird so das Herz gebrochen. Ein Stück weit. Ne? Also, als Erwachsener ist man Kummer gewohnt. So, ne? Weil ich mir das nochmal so. Und wie einem das auch als Eltern nachgeht. So, dass die kleinen Dinge, was die für einen Einfluss haben, so auf das eigene Leben. Wir sind ja mal gerade wieder am Baum. So, jetzt wollten die Fenster eingesetzt werden, letzte Woche. Okay? Also, waren noch 3 oder 4 Tage da. Jetzt war Donnerstag, Freitag hatten sie noch einen Tag zum einen. Am Donnerstag abends muss ich noch eine Wandverkleidung wegreißen, weil da Fenster eingebaut werden sollen. Und da war ein Teil von meinem Kaffee, das dachte ich, komm, ich mach das noch gerade. Ne? Und dann Wandverkleidung abreißen. Dann muss man dazu sagen, da ist so eine Rigipswand vor, jetzt muss ich die von der Decke trennen. Jetzt hatten die das Werkzeug alles mitgenommen. Und so, was hatte ich noch? Eine Kettensäge, das ist ganz super. Mit Kettensäge über Kopf auf der Leiter Rigips schneiden. So. Du siehst aus wie Sau. Okay? Noch eigentlich schon Feierabend. Oder du musst es noch beim nächsten Tag. Und die Rahmen waren auch schon eingesetzt, die Flügel noch nicht drin. Und ich die ganze Riegelverkleidung da weg. Und dann sehe ich, wir haben Fachwerk. Da seht ihr ja. Ne? Und da ist auch so ein Fachwerk. Und dann sehe ich, da gibt es so ein paar Stiele. Und ein unterster Stiel total durchgerottet. Aber die Rahmen sind schon drin. Ne? Also von außen kannst du das nicht sehen. So, was macht das jetzt mit mir? Versteht ihr? Ich weiß. Ich bin schon am Ende, ich hatte einen langen Tag auch schon. Das war alles schon nach Feierabend. Ne? Du siehst aus wie so ein Bäcker von oben mit dem Mehl begossen. Und dann stellst du das auch noch fest. Es ist schon dunkel, du hast auch keine Nerven mehr. So. Und du weißt, die haben nur noch einen Tag. Die kommen nur noch morgen. Und du weißt, wir müssen hier noch einen ganzen Fachwerkschienen auch noch auswechseln. Das heißt, Rahmen wieder alle ausbauen und so weiter. Ich angefangen. Was macht das mit meiner Laune? Also, solche Dinge, die lebensbestimmend sind, die hier, nochmal, was auch geschieht, das eine wissen wir, für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Guten, zum Heil dienen. Okay, versteht ihr? Das hatte ich ja schon. Ich kannte diesen Satz, der begleitet mich so in der letzten Zeit. Und dann stehe ich da. Ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss eine Entscheidung treffen. Was mache ich jetzt? Gehe ich in den Frust? Gehe ich in den Ärger? Gehe ich in die Selbstanklage? Ne? Warum hast du das nicht eher rausgerissen? Hättest du schon eher machen können? Gibt ja tausend Möglichkeiten. Ne? Spielarten. Warum haben die anderen das nicht entdeckt? Warum muss das Leben immer so ungerecht sein? So die Umstände oder was weiß ich. Oder? Und dann, nee, da gehst du jetzt nicht rein. Weil vorbereitet. Da gehst du nicht rein. In diese Falle tappst du mich. Dann lass der Herr, alles wird gut. Alles wird gut. Dann kam mir als nächstes der Gedanke, texte den Zimmermann an. Da muss man sagen, der Zimmermann, der war ja eigentlich schon weg. Er hatte dann mit dem Fensterbauer nichts mehr zu tun. Und es war schon nach 8, nach 20 Uhr. Ist jetzt nicht der ideale Zeitpunkt, einen Handwerker nochmal anzutexten. Ja, ist mir völlig klar. Ich erst nur noch per WhatsApp, so Foto, du, ich habe ein Problem. Ja, was soll man machen und so. Ne? Also das Ende vom Lied war wirklich, der war morgens um 7:30 da. 7:30. Der ganze Stiel, das ist eine Aktion, man fragt, der muss da abstürzen und so beim Stiel. Ne? Das Ganze ging mal irgendwie um 11 Uhr erledigt. Ja? Irgendwie, ich weiß nicht, um 15 Uhr haben wir die Fensterbauer Feierabend gemacht und dann waren wir wieder drin. Flügel eingehängt. Alles wird gut. Oh, das ist auch noch eine schöne Geschichte, die ist aber zu schön. Dann haben wir am Freitag, am letzten Tag festgestellt, ein Fenster fehlte, ist nicht produziert worden. Weißt du, wie es so kommt? Welches Fenster fehlte? Das Wichtigste. Ist wirklich so. 23 Fenster mussten eingesetzt werden. Aber eins muss eingesetzt werden, wo wir jetzt schon unser Bad haben. Wir kommen da aber nicht weiter, weil das Fenster nicht eingesetzt wird. Wir müssen auch ein bisschen Fliesen, ranfließen und so. Wir können das nur partiell benutzen, weil das Fenster fehlt. Welches Fenster fehlte? Genau das Fenster fehlte. Alle anderen. Wieder die Entscheidung. Ne, jetzt kann ich wieder. Ärger, Wut, Probleme, Sorgen, wie soll das werden? Ne? Versteht ihr das? Ihr versteht das, oder? Es ist eine Entscheidung. Jetzt hatte ich ja gerade das super Erlebnis gehabt. Da habe ich gesagt, Lutz, lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Da habe ich, Mensch, ist ja ein Ding, was machen wir denn jetzt? Aber erst mal gute Laune behalten. Gute Laune heißt für mich zu glauben. Das heißt für mich gute Laune. Versteht ihr das? Zu glauben. Innerlich zu glauben, Gott sagt, alles wird gut. Ja, das wird gut. Wir machen jetzt. Schlecht. Ne? Weil die werden alle angefällt, das ist hier Denkmalschutz und so. Ne? Es ist nicht einfach so eine Straße, wo das durchläuft. Das heißt, wir müssen jetzt alle, muss einer wieder anfangen, das so ein Fenster da anzufertigen. Wir sind ein bisschen hin und her. Und, ne? Je länger das dauert, ist ja immer die Gefahr, ne? Dass die Laune der jetzt doch kippt. Ich hatte Lutz. Lass dir nicht die Laune verderben. Bleib Laune. Was machen wir denn? Und dann, wirklich, ich war wirklich so, dann fiel mir Folgendes ein. Ja, Mensch, ihr habt doch ein Musterfenster gemacht. Wegen Denkmalschutz mussten wir vorher ein Fenster produzieren, dem Denkmalschutz zeigen und die mussten dann sagen, okay, ihr könnt so die Fenster produzieren. Das war ein Riesenaufwand. Kann ich was sagen. Okay. Mensch, wir haben doch so ein Protofenster. Da habe ich doch. Weißt du was? Ich habe gedacht, welcher Anschlag? Also, ein Fenster geht entweder links oder rechts rum auf. Ich habe gedacht, welcher Anschlag ist das? Rechts rum. Ihr wusstet, Probefenster ist rechts. Ja, komm, ich hole das mal nochmal vor. Das hat man da hinten weggestellt, weil das wollte eigentlich nicht verbaut werden, weil das alles so groß geraten war nachher. Nachher wurde dann ausgemessen und merkten, weil das passt nirgendwo rein. Ich hole das Probefenster. Rechts angeschlagen. Super. Das sagte, wie hoch ist es? Ich sagte, du passt. Die Höhe passt. Jetzt breitet. Oh! Fenster ist so 4 cm zu schmal. Jetzt sage ich, wisst ihr was? Ihr sollt doch eine Rahmenverbreiterung machen. Und die fehlt bei einem Probefenster. Lang links und rechts 2 cm ran, damit wir mit der Fensterleitung reinkommen. Versteht ihr das? Alex, du verstehst mich. Danke. Was soll ich euch sagen? Dieses Fenster passt sowas wie Arsch auf einmal, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Als wäre es für dieses Loch angefertigt worden. Das muss nur lackiert werden. Deshalb nehmen Sie es mit, einfach nochmal lackiert, das Ding wird eingebaut. Gott sagt, alles ist gut.
Es ist ein Sechser im Lotto.
Wie viele Fenster? Wie viele Fenster werden ausgemessen, zweimal ausgemessen und sind nachher immer noch falsch? Ist es so? Das kann man sich gar nicht vorstellen. Okay? Gott sagt, jetzt hört bitte nochmal, jetzt hört den Satz bitte nochmal für euch. Römer Kapitel 8, Vers 28. Was auch geschieht, das eine wissen wir. Diese Formulierung schon, ja. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Guten, zum Heil dienen. Ihr kennt das vielleicht auch so aus den amerikanischen Filmen. Es sind nicht nur amerikanische, auch deutsche. Da gibt es halt immer irgendwie ein Problem. Irgendeiner gerät in eine Riesennot und dann tritt so ein Retter auf. Ganz beliebt ist so eine 30-jährige Tochter oder Sohn, der kommt in so ein Weltuntergangsszenario, sag ich mal, so einen persönlichen rein und dann tritt der Vater auf. Ne? Bruce Böse und keine Ahnung oder so. Ne? Und dann gibt es immer ein Gespräch und das unterstricht dann, dass immer, dass der Vater sagt, alles wird gut, ich verspreche es dir. Ne? Kennt ihr diese Szenen? Also ich muss dann immer stark an mich halten, um mir zu sagen, glaubt ihr das wirklich? Wer will versprechen, dass alles gut wird? Das kann keiner. Ne? Gerade diese Szenarien da, irgendwie ein führerloser Zug fährt mit 180 durch die Gegend und so. Ne? Alles wird gut, der Vater durchs Telefon, ich verspreche es dir. Ne? Und so irgendwann machen wir. Okay? Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen, zum Besten. Wer verspricht das hier? Gott, kann er das halten? Ist das ein echtes Versprechen? Und jetzt finde ich nochmal richtig spannend, weil im Folgenden gibt es drei echte Gründe, jetzt werden Gründe genannt, warum es alles gut wird. Drei Gründe. Und jetzt kann man sich überlegen, traue ich diesen Grund? Sind das Gründe für mich? Gelten die für mich? Haben die für mich eine Grundlage? Sind die also wirklich begründet? Oder ist das ein leeres, ist das ein Wunschdenken? Ne? So ein bisschen Mut zu sprechen, aber da steht nichts hinter. So, und jetzt kommen ein paar Verse. Ich lese es mal abschnittsweise. Das eine schließt sich sofort an, Vers 28. Es sind die Menschen, die er, nämlich Gott, nach seinem freien Entschluss berufen hat. Sie alle, die Gott im Voraus auserwählt hat, die hat er auch dazu bestimmt, seinem Sohn, nämlich Jesus, gleich zu werden. Nach dessen Bild sollen alle gestaltet werden, damit er der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern ist. Ich fasse das gleich nochmal zusammen. Aber ihr merkt hoffentlich schon mal, um was es geht. Hier geht es um eine Erwählung. Hier geht es um eine Berufung. Hier geht es um ein Ziel, was Gott mit uns vorhat. Und wenn Gott, Vers 30, und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, ne, dann hat er sie auch berufen. Und wenn er sie berufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich fasse das mal zusammen. Der erste Grund ist, Gott hat für dich und mich einen Plan. Lass dich zusammenfassen, von der Geschichte. Gott hat für dich und mich einen Plan und der ist gut. Der Plan, den Gott hat, der ist sehr gut. Worauf läuft das hinaus? Die letzte Aussage. Dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ich sage, was ist das mal? Dass alles gut wird. Gott hat einen Plan. Und der Plan fängt damit an, dass er uns erwählt. Uns rauszieht. Wir sind ihm nicht egal. Wir sind nicht das Produkt nur von Mama und Papa und Eizelle und Samenzelle. Nein. Wir sind nicht das Produkt einer Evolution. Das ist so weit weg von der Wahrheit Gottes. Sondern Gottes Aussage ist immer, ich habe dich gewollt. Ich habe dich gewollt. Ich habe dich geplant. Ich habe dich gesehen. Ich kenne dich. Ich habe eine Berufung für dich. Ich habe dich erwählt. Und manche denken irgendwie, Gott ist so was Ominöses, so was Unfassbares, so was Mysteriöses, so was Ungreifbares, so was, so eine intelligente, was weiß ich, Geist oder so, nur oder so. Das ist so, als, für mich ist das immer so ein Bild, es geht ihnen zwar, aber hat nichts mit uns zu tun. Das widerspricht aber überhaupt nicht. Wenn dem so wäre, könnten wir nicht sagen, alles wird gut. Wie denn auch? Vielleicht. Könnte sein, dass vielleicht sieht er mich oder nicht, keine Ahnung. Aber wenn es wirklich heißt, er hat dich und mich erwählt und berufen. Das heißt, er hat nicht, wenn wir alle sind in so einem schwarzen Sack drin, dann ist Gott nicht einer, der den schwarzen Sack rausgreift, weil er mal Lust hat und sagt, kramt da irgendwer einen runter, schwupp, erwählt. Das ist nicht seine Art. Sondern erstmal jeder Mensch ist von Gott gesehen, ist gewollt, ins Leben gerufen worden. Ins Leben gerufen worden. So, jetzt wissen wir auch, das wird auch vorher erklärt, die ganzen Verse habe ich übersprungen, hier knüpft das an, was auch geschieht, heißt es Vers 28. Das muss man die Verse davor lesen. Und da heißt es eigentlich, die ganze Schöpfung ist am Leiden. Die ganze Schöpfung, nicht nur wir Menschen, sondern die ganze Schöpfung. Wird davor gesagt, das heißt, es gibt Hauptprobleme. Probleme gehören ins Leben rein. Wir stehen morgens auf und haben die Garantie, es wird Probleme geben. Das ist so. Das liegt aber nicht an Gott, sondern das liegt daran, dass wir uns mal als Menschen auch gegen Gott entschieden haben. Gottes Plan war nie, dass es Probleme gibt. Das war nie, dass es Krankheit gibt. Das war nie sein Plan. Sondern wir haben uns als Menschen gegen ihn gestellt. Wir sagen, du weißt du was, kannst sein, vielleicht, aber ich nehme mein Leben in der eigenen Hand. Ich möchte ohne dich leben. So, und dann fängt das Problem an. Das müsste man 1. Mose Kapitel 1, Kapitel 2. Ne? Auf einmal kommt nachher als Gerichtsurteil kommt Schmerz und Krankheit. Es wird immer so symbolhaft an einer Stelle dokumentiert, war ausgesprochen. Ne? Und ihr Frauen, ihr werdet unter Schmerzen Kinder gebären. Ne? Es gibt noch mehr Schmerzen als Kinder gebären. Ich werde sie relativieren. Wahrscheinlich ist das schon ein heftiger Schmerz, denke ich mal, ein heftiger Schmerz. Wie viele Frauen sind früher gestorben? Ja? Und wie viele Kinder sind auch bei der Geburt gestorben? Ne? Und es ist so etwas, man möchte ins Leben hineinkommen und ins Leben hineinbringen und trotzdem ist es mit Schmerz und Tod verbunden. Also, das ist so eine Konsequenz. Das ist ein Problem des Alltags, oder? Also, wenn ich morgens aufstehe, ich hab Brücke. Ja? Ich muss mich zum Socken anziehen, auf die Bettkante setzen, ganz elegant mich nach hinten rollen, dass die Füße hoch. Ja, und dann, ja, mit ein bisschen Ach und Weh an die Socken über meine großen Füße ziehen. Es hat noch so lange Beine mit abgekriegt, alles war einfach. So, und im Laufe des Tages geht es, okay? Ich weiß nicht, was du hast. Aber irgendwas, früher oder später, es kommt. Und dann haben wir dieses Problem, was einfach, das ist in der Welt drin. Da wird gesagt, der Frau, ne? Du wirst Sehnsucht nach deinem Mann haben. Aber er wird versuchen, um dich zu herrschen. Das nächste Problem, die sind jeden Tag da. Beziehungsprobleme. Jetzt auch so symptomatisch an allen. Auch Geschwister können Beziehungsprobleme haben. Ne? Also nicht nur Ehemann und Ehefrau. Auf der Arbeit können wir können mit Nachbarn. Es geht immer um Beziehungsprobleme sind da. Weil wir uns entschieden haben, nicht unter der Herrschaft Gottes leben zu wollen. Und was können uns Beziehungsprobleme das Leben schwer machen? Ja? Wenn du Streit mit den Geschwistern hast, wenn du Streit hast mit dem Partner, wenn du Streit auf der Arbeit hast, dann haben sie ein richtiges Problem. Ne? Also, boah, vor 2 Wochen haben sich hier 2 Handwerkerkollegen, die haben sich dermaßen angeschrien. Fürchterlich, Erwachsene, weißt du? Jetzt, wir müssen jetzt zum Frühstück, müssen die in den gleichen Bulli wieder einsteigen, oder? Dann ist ja immer scheiße, was haben die jetzt für einen Tag, oder? Da haben wir mittags noch dafür gebetet, ne, dass sie irgendwie da zueinander finden. Ne, also wisst ihr das? Wenn du solche Altersprobleme hast, dann ist der ganze Tag, wie bestimmend die sein können. Ne? Da kann die Arbeit noch nachher gut laufen und trotzdem gehst du mit einem ganz miesen Gefühl ins Bett nachher ein. Ne? Und schläfst dann mit dem gleichen miesen Gefühl wieder morgens auf. Weil du genau weißt, aus diesen Beziehungen kommen wir nicht so einfach raus. Was haben wir noch für Probleme bekommen, ne, dadurch? Ach ja, Dorn und Disteln auf dem Acker. Das wird jetzt so dem Mann gesagt. Ne, ist auch auf dem Acker von euch Frauen genauso. Ne, aber so Dorn und Disteln, oder? Unkraut wächst immer nach. wächst das nur irgendwie an einem Tag im Jahr. Das sind diese allgemeinen Probleme, die bei der Arbeit aufkommen. Kommen und kommen. Auto, Fahrrad, PC, Handy, Kühlschrank, keine, irgendwelche Umstände. Und dann kommt das große Problem des Sterbens. Riesen, Riesennummer. Denn wir wissen, unser Leben ist endlich. Also, Gott weiß das. Und jetzt heißt es, und deswegen, sonst können wir den Plan Gottes nicht verstehen, deswegen sage ich das. Deswegen heißt doch, er hat euch erstmal erwählt, er hat euch ins Leben gerufen, er hat euch gewollt. Und deswegen ist auch hier die ganze, und wenn Gott sie dazu bestimmt hat, dann hat er sie auch gerufen. Und wenn er sie gerufen hat, dann hat er sie auch für gerecht erklärt. Das heißt, die Schuld, die all diese Probleme nach sich zieht, die muss, das Schuldproblem muss geklärt werden. Und jetzt heißt es, wir sind nicht nur berufen worden von Gott, erwählt worden. Und jetzt sagt er, und ich spreche dir deine Vergebung zu. Du bist rein. Dieser Fluch, der da dranhängt, ja, den habe ich auf mich genommen. Und ich stehe dafür ein, dass am Ende des Tages alles gut wird. Dass diese Verkettung, diese Unglückseligen, dass sie gebrochen werden. Dass Gnade da reinkommt, Zukunft reinkommt, Hoffnung reinkommt. Sonst versteht man das nicht. Und wenn er sie für gerecht erklärt hat, dann steht auch fest, dass sie an seiner Herrlichkeit teilhaben. Sonst könnte man seiner Herrlichkeit gar nicht teilhaben. Sonst ginge das ja gar nicht. Als ungerechte Schuldige. Das würde gar nicht funktionieren. Aber wir sind berufen, erwähnt. Wir sind gerecht gesprochen. Und weil wir gerecht gesprochen sind, haben wir auch an seinen guten Anteil. Und deswegen, das ist der erste Grund. Gott hat einen guten Plan für dein und mein Leben. Und weil er einen guten Plan ist, können wir sagen, alles gut. Alles wird gut. Das ist der erste Grund. Jetzt kommt der zweite Grund. Ab Vers 31. Was bleibt zu alledem noch zu sagen? Gott selbst ist für uns. Für uns ist dieses Pro. Er ist für uns. Wer will sich dann gegen, Anti, wer will sich dann gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn, Jesus, nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Das Gute? Wer kann die Menschen anklagen, die Gott erwählt hat? Gott selbst spricht sie frei. Wer kann sie verurteilen? Christus ist für sie gestorben. Ja, noch mehr. Er ist vom Tod erweckt worden. Er hat seinen Platz an Gottes rechter Seite. Dort tritt er für uns ein. Und dann Vers 37, aber mitten in allem triumphieren wir als Sieger. Das ist der zweite Grund, der hier genannt wird. Der erste Grund ist, Gott hat einen guten Plan. Jetzt gibt es viele gute Pläne. Ne? In deinem und meinem Leben gibt es viele gute Pläne. Ne? Also einer meiner guten Pläne ist für meine Kinder, die machen alle eine ganz tolle Ausbildung, ne? Die finden einen ganz tollen Partner, ne? die finden einen ganz tollen Wohnort, die finden ihren Platz in der Gesellschaft, ne? die finden Gott und sind mit ihm unterwegs. Ist das ein guter Plan? Teilt ihr diesen Plan für eure Kinder?
Ja.
Ja, ne? Geht das so in Erfüllung? Partiell. Teilweise. Teilweise. Okay. Also, man kann wirklich einen Plan haben. Gott hat einen guten Plan. Aber was kommt jetzt noch bei Gott? Jetzt bin ich der zweite Grund. Der zweite Grund ist, Gott hat auch den Sieg. Er hat die Kraft. Genau das sagt er hier. Genau das sagt er. Es ist doch der Gott, der für uns gestorben ist und das Problem unserer Probleme, all unsere Probleme, nämlich unsere Schuld, unsere Abkehr von Gott, aufzulösen, selber zu tragen. Und der ist doch, der Gleiche ist doch vom Tod, die Konsequenz all unseres Schlamassels, der ist doch in den Tod gegangen und ist doch vom Tod auferstanden worden, oder? Auferstanden. Der ist doch den Tod besiegt. Das ist der zweite große Grund. Das ist, hey, derjenige, der einen guten Plan hat, der hat auch die Kraft, all die Probleme bis hin zu den Problemen des Todes zu besiegen. Amen. Alles wird gut. Das ist der zweite große Grund. Wenn der Tod besiegt worden ist, dann ist die Sünde besiegt worden, der Teufel, der Widersacher, und das steht, der Teufel wird hier nicht direkt erwähnt. Das wird ja ganz geschickt gemacht. Der Teufel verkleidet sich ja in so ganz üble Aktionen. Ne? So, und die werden ja hier erwähnt. Er sagt, da kann nichts gegen uns sein. Da kann nichts gegen uns sein, weil er ja für uns ist. Und er für uns ist. Der hat alle Macht, er hat den Sieg. Und er nimmt uns mit rein, weil er einen guten Plan hat. Also gehört, ist der Sieg auch unser. Halleluja. Irgendwann wird alles gut. Das nächste Problem kommt in deinem und meinem Leben ganz bestimmt. Das ist die Frage, wie reagiere ich drauf? Lass mich ins Boxhorn jagen. Oh, weia, oh, weia. Schlechte Laune. Er gibt dir noch einen dritten Grund an. Vers 35. Kann uns noch irgendetwas von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leiden, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte. Ne? Kälte, also Energieknappheit gab es damals auch schon. Und Versorgungsprobleme. Ne? Kälte. Gefahren für Leib und Leben. Oder gar die Hinrichtung. Hm? Hier geht es um Verfolgung von. Es ergeht uns wirklich so, wie es in den Heiligen Schriften steht. Jetzt wird zitiert, weil wir zu dir hergehören, sind wir ständig in Todesgefahr. Wir werden angesehen wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Also, da greife ich nochmal Folgendes auf. Manchmal denkt man als Christ oder so, oder als junger Christ, denkt man, vorher hatte ich viele Probleme, jetzt werde ich ja gläubig, jetzt habe ich keine Probleme mehr. Ja. Kann man denken. Ja. Und das macht er vorher klar. Nein, auch wir leiden mit. Weil wir mit unter diesem Fluch der Schöpfung sind wir ja mit rein, sogar die Tiere. Wird ausdrücklich vorher erwähnt. Auch die Tiere leiden mit uns. Aber auch wir leiden auch mit. Und es treibt es so ein bisschen auf die Spitze. Es gibt sogar Probleme, da leiden wir als Gläubige noch. Wir kriegen auch mal extra Probleme teilweise. Also denkt zum Beispiel an Paulus. Paulus war ja so ein Bote Gottes. Ne? Und der war mit Jesus unterwegs, okay? Und jetzt hat er so eine Missionsreise gemacht und dann wird nachher, wie oft ist er, hat er Schiffbruch erlitten. Ist öffentlich also gepeitscht worden, ausgeschlagen worden, ne? Weil verfolgt ist ins Gefängnis geworfen worden oder so. Ne? Hat eben nicht nur nach Kohle und Kommerz gestrebt, sondern hat er von der Hungerphasen gehabt. Ja? Und deswegen sagt er, deswegen bringt er das nochmal extra an. Also, hey, wir auch als Gläubige, wir sind ja manchmal nochmal extra involviert in dieses Thema Problemfelder. Die werden ja nicht kleiner, die Felder. Und manchmal werden die, da kommen auch extra Felder hinzu. Kann uns doch irgendetwas davon trotzdem trennen, aber mitten in alledem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass nichts uns von seiner Liebe trennen kann. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen. Jetzt spricht das nochmal ganz deutlich aus. Noch andere gottfeindliche Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Himmel noch Hölle. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und damit gibt er uns den dritten Grund an, weshalb alles gut wird. Aufgrund seiner Liebe. Er hat einen Plan, er hat den Sieg und damit die Kraft. Und er hat die Liebe zu uns. Und die hat er verbildet. Die hat er bewiesen. Indem er, Weihnachten kommt ja bald wieder, ne? Indem er in unsere vermaledeite Welt reingekommen ist. Als Kind. Sich erniedrigt hat unter unser Leiden. Unter unsere Probleme. Und sich von unten her aufgeräumt hat. Aus Liebe. Er musste es nicht machen. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn nicht gezwungen. Sie haben darüber geredet. Sie haben einen Rettungsplan geschmiedet. Und dann hat der Sohn irgendwann gesagt, ich mache es. Deswegen hat er zum Beispiel am Kreuz auch keine berauschenden Getränke genommen. Ne? Also man hat ihm ja berauschende Getränke angeboten, als er am Kreuz hing. Und was hat man allen Gekreuzigten angeboten, damit sie nicht so, damit das Leiden, dass sie einfach belebt wurden? Jesus hat es nicht genommen. Er ist im vollen Bewusstsein erlebt, durch und durch. Er wollte es. Das ist aus Liebe. Weil es der einzige Weg ist und war aus unserem Problem hinaus. Es gibt sonst keinen Grund, weshalb unser Leben wirklich gut enden sollte. Es gibt sonst keinen Grund. Aber es ist der einzige Grund, den ich kenne, dass es einen Gott gibt, der einen Plan hat, der den Sieg hat und der die Liebe hat zu dir und zu mir. Und die hat er bewiesen in Jesus Christus, heißt es hier, unserem Herrn. Das ist Gottes Werk, damit wir wirklich sagen können und glauben können, also, jetzt gibt es einen Beitrag, den wir bringen müssen. Okay? Einen, ne? Also es geht ja hier verseweise über all das, was Gott macht. Er ist der Garant dafür, dass alles gut wird. Jetzt gibt es nur einen ganz kleinen Beitrag unsererseits. Und der wird auch in Vers 28 schon gesagt, das eine wissen wir, ne? Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Heil dienen. Was, wie war das nochmal? Bei wem wird alles gut?
Bei denen,
die Gott lieben. Also, das sind nur ein ganz paar Worte im Griechischen. Und dann kommt alles, was Gott macht. Aber diese paar Worte sind drin. Das ist unser Beitrag. Ich kann doch nicht machen, dass mein Leben wirklich gut wird. Wie soll ich das machen? Bei den Problemen, die ich haufenweise habe. Ne? Wir sind gerade wieder zur Zeit dabei, immer im Herbst fangen wir an, als Gemeinde einen Finanzplan für nächstes Jahr zu machen. Ja? Wir fangen so langsam an, ne? Finanzplan. Und ich kann euch sagen, jedes Jahr, seit 13 Jahren, und ich bin seit 30 Jahren im Pastor, nicht immer hier vor, ich kann euch immer sagen, wie das anfängt. Wie fängt das an? Mach mal einen Finanzplan für nächstes Jahr für eine Gemeinde. Jetzt muss man dazu sagen, wie wir das erste Mal da sind, wir reden nicht von Kirchensteuern. Wir haben kein Grundvermögen von Boden oder Wald oder Erden, ne? So haben wir alles nicht. Ne? Sondern wir leben nur davon, was einzelne Menschen, was du und dein Nachbar irgendwie und ich hier in die Gemeinde an Geld einlegen. Freiwillig. So, ja, jetzt noch mal einen Finanzplan für die nächsten 12 Monate. Wie fällt das an? Ratet mal. Wie findest du das?
Fixkosten.
Ja, mit Fixkosten. Mit, ne?
Einnahmen.
Mit was?
Einnahmen.
Mit Einnahmen. Einnahmen, die spekulativ sind. Aber die Fixkosten sind nicht spekulativ. Das heißt, jedes Jahr fängt mit einem richtigen, also die Plan fängt immer mit einem richtigen Defizit an. Ich habe noch nie eine Finanzplanung erlebt, die ohne ein Defizit anfängt. Und ich rede von Defiziten so, was so zwischen 10.000 und 40.000 Euro jedes Jahr. Mit denen fängst du das mal an. Versteht ihr? Was kann jetzt passieren? Probleme. Angst. Versteht ihr? Unsicherheiten. Laune geht in den Keller. Jedes Jahr das Gleiche. Jedes Jahr das Gleiche. Und es geht immer um nicht ins Boxhorn jagen lassen. Alles wird gut. Gott hat einen guten Plan. Gott hat den Sieg, auch über Finanzen. Und er liebt uns wirklich. Jedes Jahr das Gleiche. Wie gehe ich da rein? Liebe Gott. Das ist die Antwort immer. Habe ich Gott lieb. Liebe ich Gott. Das ist die Rettung. Das ist die Grundlage. Sie fragt, liebe ich Gott? Ist Gottes Liebe für mich so präsent, aktuell, lebendig, glaubbar? Ich meine es genauso, glaubbar. Dass ich sage, nicht ins Boxhorn jagen lassen. Komm, wir reden mal drüber. Geben wir uns mal in das Gremium rein, das. Reden wir mal in einer Woche drüber, wir reden nochmal in 3 Wochen drüber, wir beten nochmal, wir warten nochmal ab, wir rütteln mal ein bisschen. Ne? Rütteln tut man, indem man auch miteinander drüber redet. Ja. Jetzt ganz selten, dass man gleich die Lösung hat. Also man rüttelt, oder sich leib gerüttelt und man sagt, na, mal in 2 Wochen nochmal. Okay? Es gibt so viele Probleme, und die kommen, das gehört mit dazu, seit dem Sündenfall. Die kommen jeden Tag neu, jeden Tag neu. Denken wir haben das erledigt, nächsten Tag ist es, morgen ist es auch ein Problem, und ich auch. Das Ding werden wir nicht los. Aber wie wir damit umgehen, ob es lebensbestimmend ist oder ob ich sage, es ist die Herausforderung und die Gelegenheit, neu in die Liebe Gottes einzutauchen, das ist die Frage. Als Kleingruppe sind wir gerade wieder am Überlegen, ob wir jemanden neu in unsere Kleingruppe aufnehmen. Ne? Aber jetzt wird unsere Kleingruppe größer. Ich will euch ein bisschen mit reinnehmen. Was heißt größer? Größer heißt, die meisten haben gar nicht so viel Platz zu Hause, um sie unterzubringen. Ich habe keinen Co-Leiter. Das heißt, meine Verantwortung wird immer größer, ohne dass sie weiterhin was mit anderen geteilt wird. Will ich? Merkt ihr das? Das sind Probleme. Wie das so kommt? Du hast deine. Aber dieses Gefühl, darum geht es mir. Und die Entscheidung, die ich dann daraufhin treffe, wie ich damit umgehe, sind jetzt die anderen schuld? Ist Gott schuld? Bin ich schuld? Keine Ahnung. Oder ob ich sage, alles ist gut. Meine Aufgabe ist, Gott zu lieben. Das ist meine Aufgabe. Ihn wirklich zu lieben. Und an der Stelle ist mir noch eine Sache wichtig. Gott in der Tiefe zu lieben. Das ist mir wichtig. Und das heißt auch emotional zu lieben. Warum? Ich glaube, das ist mir in der Anbetungszeit so deutlich geworden. In der Anbetungszeit. Es geht darum, es geht um Tiefe. Wenn wir irgendein Problem haben, sei es ein gesundheitliches Problem, dann liegt es meistens in der Tiefe, okay? Habe ich Rückenprobleme, dann siehst du mir das nicht an. Und selbst Ärzte, die mich da irgendwie mal röntgen wollen oder so, die finden das nicht gleich. Ne? Bei mir haben sie gesagt, Alter, das lohnt sich nicht, sie zu röntgen. Ich bin gar nicht geröntgt worden. Ne? Ich sage ihnen, sie haben da irgendein ein Problem, das ist denn das? Das Geld können wir uns sparen. Ist wirklich, haben sie gemacht. Ist wahrscheinlich auch so, der hat wahrscheinlich recht. Nur, das Problem liegt irgendwo in der Tiefe. Wenn wir ein seelisches Problem haben, dann liegt das in der Tiefe. Habe ich ein Problem mit, Mensch, mein Bau wird nicht fertig, dann macht mir das Angst, aus irgendeinem Grund. Du hast andere Ängste als ich habe. Die Ängste liegen in der Tiefe, die liegen vielleicht in deiner und meiner Kindheitgeburt. Die liegen auf alle Fälle in der Tiefe. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, Gott auch in der Tiefe zu lieben. Das heißt auch emotional zu lieben. Ich liebe unsere Anbetungszeiten, weil sie eine Möglichkeit bieten, Gott auch emotional zu begegnen. Vielleicht hast du an der Stelle Schwierigkeiten, ich habe sie auch immer wieder. Aber wenn ich Schwierigkeiten habe, dann kann ich nur Gott in der Oberfläche lieben. Aber meine Probleme liegen oft in der Tiefe. Ich glaube, da gibt es einen ganz tiefen Zusammenhang, Gott in der Tiefe zu lieben, auch emotional zu lieben. Und Emotionen sind nun mal oft nicht erklärbar, nicht messbar, nicht berechenbar. Aber sie sind so wichtig. Wie kann ich Gott in der Tiefe lieben? Anbetung ist hervorragend. Mit Gottes Wort so zu kauen. Nimm dir so eine Wahrheit und geh damit mal eine ganze Woche schwanger. Durch deine ganzen Probleme jeden Tag, so wie ich das so die letzten Tage gemacht habe, weil ich damit schwanger ging. Dadurch kriegt man mein Leben und meine Liebe zu Gott auch eine Tiefe. Gott, kann ich dich jetzt auch lieben, wenn hier alles aus dem Ruder läuft, meine tollen Pläne Risse bekommen, ja, alles ins Wanken gerät gerade. Gott, ich liebe dich. Ich traue dir zu. Ich traue, hinzuhören. Die Sorgen zu sagen. Auch den Frust, den muss ich nicht anderen sagen. Es ist falsch angebracht. Passiert trotzdem manchmal, gehört aber nicht hin. Kann Gott sagen, ja. Das heißt, wenn man ihm in der Tiefe, der Gott, dir sage ich das. Vor dir mache ich mich auch nackig. Auch mit meinen unguten Seiten. Gott, in der Tiefe zu ihm. Was auch geschieht, das eine wissen wir. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Besten, zu ihrem Heil dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss gerufen hat. Alles wird gut. Super Plan. Super Sieg. Kraft. Und super Liebe. Für die, die ihn lieben. Gottes Werk, unser Beitrag. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du mich nicht den Problemen und meinen unguten Gefühlen und unguten Entscheidungen nicht einfach nicht so überlässt. Ich merke, was sie für eine Kraft haben, mich negativ zu beeinflussen und Negatives hervorzurufen, auch in meinem Umfeld. In dem, was ich sage, nicht sage, mache, nicht mache. Und das so Wellen schlagen möchte. Ich bin so dankbar, dass du mir, dass du uns begegnest und uns da rausrufst und sagst, hey, alles wird gut. Du hast guten Grund, dich nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Sondern den Weg zu wählen, neu die Beziehung zu mir, neu zu lieben, zu suchen. Darin tiefer zu werden. Ich bin dir so dankbar. Und ich bitte dich, dass du uns einen Zugang gibst, gerade wenn die Probleme kommen, morgen, übermorgen, einen Zugang dazu gibst, was es heißt, dich an der Stelle zu lieben. Wirklich mit dir ernst zu machen. Nicht problemorientiert, sondern fokussiert in dir und verankert auch in dir das Leben zu leben und die Dinge anzugehen. Und danke für dein großes Versprechen, dass du da mit uns bist. Und ich danke dir für all die schönen Momente, die ja Menschen im Raum schon erlebt haben, wo sie wirklich erlebt haben, besser als gedacht, viel besser. Viel, viel besser. Überraschend gut. Gott segne euch. Mit diesem Wissen, mit diesem dran denken, mit diesem Erspüren, mit diesem wilden Entschluss, wirklich zu lieben. Er segne euch mit Wegen dafür, das herauszufinden, was es für dich in der Situation heißt. Ihn zu lieben. Was für dein Leben heißt. Mache dich und mich zu einem fröhlichen, zuversichtlichen, kraftvollen, demütigen, bescheidenen, großzügigen, mutigen Menschen, die im Frieden sind.